Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Jetzt schon die Folge 99 und ich begrüße mit mir die Miep.
Huhu.
Und ich bin der Mike. Grüß euch.
Hey.
Wie ihr mitbekommen habt, einer fehlt.
Ja, wir haben uns gedacht, 9, 9, zwei Zahlen. Und das nächste Mal sind wir drei Zahlen, dann sind wir wieder zu dritt. Oder? Vielleicht?
Ja, vielleicht. Vielleicht ist es dann alles durch zwei teilbar, also mehr als zwei. Aber wie auch immer. Ja, dann schauen wir mal, was wir heute alles zu bieten haben.
Ja, heute hält es in Grenzen, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck.
Ja, das ist. Heute ist nämlich Sonntag, Nachmittag, später Nachmittag. Da schauen wir, dass wir trotzdem wichtige Sachen rumkriegen. Und zwar Steam Deck. es gab ein kleines Update im Beta-Kanal für Steam Deck. Fangen wir mal harmlos an. Und zwar haben sie jetzt eingeführt, unter anderem gibt es noch zahlreiche andere, aber das, was am meisten heraussticht, finde ich, ist, dass man die Bildwiederholrate des Screens, also ja, der hat ja eigentlich 60 Hertz und die kann man jetzt auf bis zu 40 Hertz runterdrehen. Das ist, jetzt fragt man sich ja, warum will man denn weniger Hertz haben? Tja, das ist jetzt vor allem dazu da, weil in Steam, also in diesem GameScope, ja, heißt es, glaube ich, dieses Overlay von Steam, da kann man ja dann auch zum Beispiel sagen, beschränke die Framerate auf eben 60, dann auf 30 oder 15 oder unbeschränkt. Und eben dieses durch zwei Teiler jeweils, das geht dann auch mit dem 40. Das heißt, man kann dann, also bis zu 40 runter, man kann das eben stufenweise, stufenlos verstellen, also nicht ganz stufenlos natürlich, sondern in einer Schritten. Und dann kann man halt auch sagen, 40, 20, 10. Und gerade, ich habe es nämlich selber jetzt heute auch ausprobiert an einem kleinen Spiel, das gerade in den Early Access gekommen ist, das ich vergessen hatte, dass ich es auf Kickstarter gebackt hatte. Tja, Holomento. Und da habe ich das dann auch mal gedacht, ja, schauen wir mal, 60 erreicht er in Mittel, also in Medium-Einstellungen nicht. 30, da geht er theoretisch drüber. Aber wenn ich jetzt dann das auf 40 beschränke, dann passt es. Und es ist durch die Beschränkung auch, dass der Bildschirm nur 40 Hertz hat. Wenn man es dann auf 40 Frames beschränkt, dann ist es ja quasi 1:1, wie ein V-Sync, ähnlich, so knapp, nicht ganz, aber ja. Und dann ist es auch eine schön flüssige Darstellung, obwohl es nur 40 sind und nicht 60. Ist immer noch besser als 30.
Jo, nett. Praktisch. Also nochmal mehr individualisierbar als
genau
vorher.
Und das passiert mehr oder weniger, also nicht ganz wöchentlich, aber die optimieren da immer weiter auch solche kleinen Anpassungen, weil allein schon diese 15, die sie damals jetzt eingeführt haben als zusätzlicher Schritt, also dass man halt nochmal einen Teiler hat, das ist ja auch schon, da haben sie auch gemeint, das ist jetzt zum Beispiel perfekt, vielleicht für Adventure oder gerade Visual Novels, die auch sich gut eignen für halt so ein Mobilgerät. Und da braucht man halt auch nicht so viele Frames, weil es ja in der Regel Standbilder sind.
Jo.
Ja, und das ist dann auch nicht nur wegen der Leistung, sondern halt auch dann entsprechend davon abhängig die Batterielaufzeit, der Akkulaufzeit. Da, ja, das wird immer, immer angenehmer. Was halt aber, anmerken wir, was immer noch nicht da ist, ist eine frei verfügbare Version des SteamOS. Das dauert wohl noch.
Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar erst zu einer neuen Version vom Steam Deck vielleicht öffentlich ist oder so, nicht mal mehr zu der.
Ja, das glaube ich nicht. Also
oder halt viel später für die dann.
Ja, ist halt einfach ein Riesenunterschied, ob du eine wirklich fest definierte Hardwarebasis hast, wie Steam Deck, oder theoretisch Millionen verschiedenste Konfigurationen ordentlich laufen sollen. Und das ist ja jetzt nicht so eine kleine Gruppe, die da das zusammenbaut, sondern es ist halt die große Firma Valve dahinter und wenn es dann scheiße läuft, dann ja, dann fällt es halt auch zurück auf die Firma.
Es gibt ja auch immer noch Witze über so andere Projekte. Viel gewollt, nichts viel gekonnt, aber in der Hardware bisher, aber das schaut doch ziemlich gut aus bis jetzt. Von vorn bis hinten.
und auch die Mühe, also das, dieser Support, dieses immer weitermachen damit, das gibt schon, also macht Hoffnung, dass es auch länger so bleibt.
Nun, jeden, der ich weiß, der sich das hat wirklich schicken lassen, also nicht nur vorbestellt, sondern schon hat, ist er bis jetzt auch mehr oder weniger zufrieden. Also der eine voll auf begeistert, der andere so, wow, ganz nett, aber es ist jetzt niemand dabei, der sagt, boah, was ein Scheißteil. Also würde ich sagen, ist die Bilanz nach wie vor sehr gut.
Ah ja, was sie auch gemacht haben, ist, man kann jetzt, da habe ich noch nicht reingeschaut jetzt, aber auch eine angepasste Lüfterkurve. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ob man die auch wirklich individuell anpassen kann, aber es gibt, glaube ich, mehr Profile oder irgendwas, aber das habe ich jetzt akut noch nicht ausprobiert. Weil es mir eingefallen ist, weil das ja eigentlich das Hauptkritikpunkt, der Hauptkritikpunkt ist, den ich auch selber hätte. Lautstärke des Lüfters, beziehungsweise die Ramp-Up, also dass es halt teilweise von still bis sofort geht. Und nicht so ein, weil wenn du das ganze Ding auch einfach sanfter ansteigen lässt, die Lüfterkurve, dann fällt es halt auch nicht so krass auf.
Ey, du erinnerst mich an was. Das muss ich bei meinem Computer auch noch machen. Ich habe den neuen Lüfter da noch nicht eingestellt, weil mit meinem jetzigen Mainboard darf ich das einstellen.
Ach so, ja.
Und ich habe jetzt auch erstmal so, naja, also halt relativ leise, aber schon vor sich hin drehen, weil meistens brauche ich ja wirklich nicht viel. So für den Alltag brauche ich im Prinzip, also für meinen Alltag könnte theoretisch der Lüfter sogar ausbleiben, weil wurscht. Weil wenn ich ein DOS-Spiel spiele, interessiert das den Computer halt nicht. Aber für Streaming oder so. Und manchmal, wenn er ein Update hatte und dann beim Hochfahren ein Update macht, dann kommt er über diese eine Schwelle drüber, wo ich gesagt habe, ja, gib ihm. Und dann klingt es erstmal so, und dann denke ich so, oh. Okay. Beruhigt er sich gleich wieder. Aber ich habe es etwas zu niedrig angesetzt, wo er dann anfangen soll. So.
Ja, da weißt du, dass er geht, der Lüfter.
Ja, ja, das definitiv. Und er schleift auch nirgends, weil da hätte ich es jetzt gehört. Aber macht ein schönes Geräusch. Ich bin immer noch so glücklich mit meiner neuen Hardware, gell? Das ist so schön. Manchmal habe ich Glück. Manchmal habe ich Glück im Leben. Ich habe ja auch schon ab und zu mal was beim Verlosen gewonnen oder so Blödsinn. Lustigerweise auch schon ein technisches Gerät, weil ich ihn gerade sehe, der Kindle Paperwhite, der vor mir ist, den habe ich mal von Antenne Bayern bekommen.
Oh, cool.
Da habe ich online, was habe ich denn da ausgefüllt? So ein Formular, da ging es darum zu vergleichen, das war von der Bahn gesponsert, das Pendlerticket von der Bahn gegenüber, wie viel man Sprit verbrauchen würde, wenn man allein mit dem Auto fährt. Und da gab es halt ein paar Werte, die sehr nah beieinander waren, so ganz krumme Dinge. Und es gab halt als richtige Lösung eigentlich so einen Rechner auf der Bahn-Webseite, der das einen ausrechnet. Und das habe ich gewusst, hab's noch mit ein. So, ach, habe erst so beim Dings gesehen, so, ach, ich mache das jetzt mal aus Spaß mit. Und habe dann erst gesehen, oh, eigentlich ist es eine Woche drüber. Und anscheinend bin ich aber der Einzige, der das richtig ausgefüllt hat oder keine Ahnung. Einfach viel Glück gehabt. Jedenfalls war der dann plötzlich im Briefkasten, auch ohne Ankündigung oder irgendwie im Radio oder so, weil du denkst, das ist ja Radio. Nein, der war im Briefkasten mit einer Glückwunschkarte von Antenne Bayern.
Also, ja, es hat kein anderer gehabt hier. Nimm.
Ja, es war eigentlich war schon Einsendeschluss. Deswegen war schon vorbei und es war noch auf der Webseite. Das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen. Also, hat es auf der Webseite einfach keinen Menschen interessiert oder so vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, deswegen habe ich einen Kindle Paperwhite und der funktioniert noch super.
Ja, normalerweise sind solche Wettbewerber ja auch dafür, um etwas zu bewerben.
Ja, also ich meine, gerade Antenne Bayern macht das ja eigentlich, die sind ja der Meister darin, alles zu vermarketieren.
Ja.
Ist das ein Wort? Das ist kein Wort. Aber man weiß, was gemeint ist, oder?
Ja, genau.
Alles zu vermarkten. So ist das Hochdeutsche Wort.
Marketieren.
Das finde ich einen schönen Neologismus.
Ja, das vermarkten. Ist vermarkten und Marketing irgendwie ineinander.
Ja, gepackt. Das gefällt mir. Das hört sich so schön hochdeutsch an.
Vermarketieren. Ja, sag's nicht. Wenn man das zu laut und zu oft sagen, dann kommt bestimmt irgendein Marketing-Heinzel und ja.
Hey, könnte schlimmer kommen. Ah, siehst, könnte ich kurz anmerken, es gibt inzwischen neue E-Reader mit Farbe, die jetzt auch etwas brillantere Farben haben. Jetzt habe ich keinen Link dazu. Dammit, ich habe das wieder irgendwann die Woche gelesen. Es ist so furchtbar.
Da hat doch einer im Forum, jetzt habe ich es auch schon Forum.
Im Discord hat es doch auch einer gepostet, oder?
Genau, ich poste gleich, ich schmeiß gleich wieder in die, hier, bitte, unter die Links. Das war der Variety.
Ja, ein farbiges und zusammenrollbares E-Reader-Papier, genau.
Das klingt halt schon geil.
Soll eben deutlich besser sein als vorher. Also es gibt schon länger jetzt auch Farb-E-Reader. Die habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen bei einem Kumpel in echt mal gesehen. Ist schon echt schön, ist voll geil auch für so, für, keine Ahnung, Webtoons zum Lesen oder so. Oder für größere Sachen, wo halt Bilder drin sind, Sachbücher und sowas. Und merkt man, was ich mit sowas lese. Und das soll halt die Farben noch mal ein bisschen strahlender haben, weil das E-Ink ist normalerweise nicht ganz so kontrastreich. Wer E-Ink-Technologie nicht kennt und sagt, boah, ich möchte nichts auf dem Bildschirm lesen, probiert das mal aus. Also E-Ink ist wirklich, du hast halt keine oder nur optional zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung, was die Augen sehr viel mehr schont, weil du nicht so viel Licht ins Gesicht gebatzt kriegst. Und da geht auch bloß Strom drauf, deswegen brauchen die fast keinen Strom. Selbst mein uralter Kindle läuft ein paar Wochen mit dem bisschen Akku, was der kriegt, weil der immer nur Strom braucht, um den Bildschirm zu ändern. Das wird quasi einmal ein Strom durchgeschickt, der definiert, wo Farbe sein soll und wo nicht. So ähnlich wie beim LCD-Fernseher eigentlich, von der Grundidee her, nicht selber Technologie, aber von der Grundidee her, einmal durchschicken und formieren lassen und dann lässt man das einfach so. Und dann erst, wenn man umblättert oder was ändert, braucht der Strom. Also ist das eigentlich eine ziemlich geile Technologie, die sehr energiearm ist, sich gut lesen lässt und augenschonend halt auch ist. Und jetzt gibt es auch als richtiges E-Paper, dass man auch rollen kann. Das finde ich irgendwie geil. Also man könnte wirklich diese futuristischen, ich nehme eine Zeitung, die sich aktualisiert, die aber wirklich eine Zeitung ist, könnte man jetzt machen eigentlich. Finde ich geil.
Und ja, auch 300 dpi ist halt auch ordentlich.
Ja, dann nimmst du halt 3 oder 4 Seiten, mehr brauchst du ja dann nicht, weil es wechselt ja durch, und bindest die in so einem kleinen Journal, wie so ein kleines Buch. Machst halt ein Hardcover oder so, damit es schöner ausschaut und nicht so schnell kaputt geht. Und dann hast du ein leichteres E-Book. Mit Farben, rollbar, quetschbar, dass du es irgendwo noch mit reinkriegst oder so. Finde ich eine coole Idee. Ja, habe ich jetzt spontan reingenommen, sorry.
Ist cool. Und vor allem ein bisschen ein bisschen verwirrend finde ich die Angaben immer noch. Ja, ich zitiere es, sie beherrschen dank eines speziellen Filters, also die vorherigen E-Reader wie der Pocketbook Color, sie beherrschen 4096 verschiedene Farben. Beim Gallery 3, also von dem wir jetzt gerade sprechen, soll dagegen der volle Farbumfang bei jedem Pixel möglich sein. Ja, was ist denn jetzt der volle Farbumfang? Naja, das meinte ich so ein bisschen so, okay.
Ich weiß nicht, bei der LED-Technologie, was wird denn als volle Farbumfang definiert? Weil du kannst ja mit den drei, also wenn du ein LED benutzt zum Beispiel, dann ist es so, dass du ja 3 Farben hast, die immer nur unterschiedlich zugeschaltet werden. Und damit kann man dann quasi alle möglichen Farben machen. Und die Pocket Colors, das war auch der Grund, warum die so ein bisschen blasser waren, weil der komplette Farbumfang war ein bisschen schwierig und auch, wenn, dann hat man versucht, noch irgendwie schwarz dazu zu machen. Und da war es halt dann schlecht, wenn du zu gesättigte Farben hast und tust schwarz dazu, weil dann ist es zu schnell schwarz, aber nicht dunkelbraun zum Beispiel. Und deswegen waren die Farben etwas blasser. Also, die haben ja auch im Heise-Artikel voller Farbumfang bei jedem Pixel in Anführungszeichen, weil die offensichtlich selber nicht wussten, was sie damit sagen wollen.
Ja, die beziehen sich da auf die Pressemitteilung von E-Ink. Und ja, das ist halt deshalb als Zitat genommen, weil die auch wahrscheinlich sagen, was genau soll das jetzt bedeuten?
Also ich weiß nicht, wie viele Farben mit LED-Technologie zum Beispiel vorstellbar sind oder UL-LED. Da könnte man jetzt mal nachgucken im Vergleich, ob vielleicht das gemeint ist, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber es steht halt auch nicht auf der Webseite von E-Ink.
Nö.
Also, Ja, wird man dann abwarten müssen, wenn es soweit ist. Aber es klingt auf jeden Fall cool.
Ja. Der größte Nachteil übrigens, es dauert lange, bis sich so eine Seite aufbaut. Also Ladezeiten, ui, das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt. Außer man hat einen E-Book-Reader. Aber das geht eigentlich. Also es ist halt, du musst halt ein paar Sekunden warten, bis das nächste Bild kommt. Dann ist es aufgebaut und dann ist es stabil und auch schön kontrastreich.
Also hier, da steht, bei dem neuen Gallery 3 ist der Fast Color Mode ist 500 Millisekunden, Standard Color 750 bis 1000 Millisekunden und Best Color ist achieved at 1500 Millisekunden.
Ja, und 1500 Millisekunden sind 1,5 Sekunden. Das heißt, es ist so 21, da ist es.
Ja, aber wenn es so im Standardmodus ist, ist es knapp unter einer Sekunde, das ist schon okay für sowas. Ich meine, bis du halt eine Seite umgeblättert hast, dauert es ja auch in echt.
Ja, und man muss sagen, es ist ja, andersrum muss man auch betonen, das ist ein gut angegebener Wert. Und für die neuen E-Reader, nehme jetzt zum Beispiel meinen alten E-Reader, der hat jetzt schon, oh Gott, ich glaube schon 10 Jahre auf dem Buckel, der braucht halt eher so 3-4 Sekunden. Und die merkt man dann schon eher mit den heutigen Gewohnheiten. Ich merke es ja auch schon auf meinem Tablet, weil das Tablet, was ich habe, ist halt so ein Einsteiger-Tablet mit relativ wenig RAM, bis der mal ein bisschen warm gelaufen ist, ist der auch ultra langsam. Das muss man gewohnt sein dann wieder, beziehungsweise das halt dann am Gerät wieder gewohnt sein. Da gewöhnt man sich aber tatsächlich relativ schnell dran. Schlimm ist nur, wenn man direkt vom anderen Medium, zum Beispiel vom Handybrowser hinkommt oder so, oder vom PC mit der SSD-Festplatte, dann kann es schon mal kurz schmerzhaft sein, aber es ist okay. Das ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man sich schnelle Bilder anschaut, sondern dass ich halt mal eine DIN A4 oder DIN A5-Seite durchlese und dann umblätter und dafür reicht es ja.
Aber gerade jetzt mit dem, Farbvariante, da ist es auch schon gar nicht, würde es mich interessieren, wie das in der Entwicklung jetzt dann mit Comics zum Beispiel wäre. Bräuchten wir halt da mal wirkliche Vergleichssachen.
Was meinst du in der Entwicklung?
Ja, also wie es sich sozusagen entwickelt hat, dass man jetzt mit dem neuen, wie das dann da in der Darstellung mit Comics wäre.
Also, habe ich schon gesehen, schaut schön aus.
Ah, okay, cool.
Also, wirklich. Also selbst mit den noch blassen Farben auf den jetzigen Farbbildschirmen, super geil. Also wirklich gut.
Cool.
Ich vermisse da jetzt nichts. Es schaut halt aus wie bei einem Comicpapier. Jetzt ist es jetzt nicht wie bei einem, also die Farbtiefe ist halt nicht so hoch wie bei so einem Hochglanzpapier oder so. Was ja die wenigsten alten Comics so sind. Also bei den neuen schon. Oder wenn man sich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Sammelheft kauft oder so. Es ist ja oft so. Aber gerade wenn man alte Comics sammelt oder wenn man, keine Ahnung, rechnen wir mal in sowas wie DuckTales-Comics
ja,
oder so.
Ja, die alten
sind
Taschenbücher.
Ja, genau. Die sind ja meistens auch eher auf so raw, okayem Papier, sag ich mal, gedruckt. Oder teilweise sogar auf sehr billigem Papier.
Ja, also gerade die lustigen Taschenbücher früher, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuell sind, aber ui, die waren schon,
Bei den neuen gibt es immer noch so und so, glaube ich. Also Collectors Edition und Zeug gibt es ja auch. Aber dem steht es auf gar keinen Fall schlechter nach. Verglichen mit einem guten Hochglanzpapier ist es natürlich, das kann sich nicht vergleichen. Aber das ist so, wie wenn ich alten Computerbildschirm mit einem neuen OLED-Fernseher vergleiche. Das sind halt andere Technologien.
Gerade so E-Reader-Sachen sind ja auch eher dann zum Konsumieren sozusagen und weniger für den Sammler.
Genau.
Also das ist ja da eben sehe ich da jetzt auch dann nicht das Problem dahinter.
Ja, also ich fand es ausreichend. Ich bin aber nicht so der optische Typ. Insofern darf man da jetzt auch nicht zu viel auf mein Urteil geben. Das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich dazu sagen, weil ich habe da jetzt nicht so die fetten Ansprüche. Vielleicht sieht das jemand anders. Aber ich finde die Technologie an und für sich ziemlich cool als jemand, der sehr gern liest, aber trotzdem irgendwann mal ab und zu mal so gern vom Bildschirm wegkommt und da hat man zwar trotzdem einen Bildschirm, aber einen, der eben nicht so schnell zu anstrengend ist für die Augen. Also trotzdem Bildschirmpause.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir so einen mal für meine Mutter besorge.
Ja.
weil gerade, also sie nutzt ja auch ganz gern Tablet und so, aber jetzt weniger zum Lesen. Aber gerade eben, ich meine, wir haben hier Kisten voller Bücher die, von ihr. Und da wäre das halt auch einfach grundsätzlich doch deutlich leichter. Einfach mal faktisch leichter. Du hast dann halt E-Reader und nicht 10 Kisten.
Ja, ich wollte mir auch deswegen HTML-Programmierung nochmal anschauen. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Damit ich mir meine Rezepte nochmal reinschreiben kann.
Ja, okay. Ich war jetzt kurz so, wie kommen wir jetzt da auf HTML?
Ja, weil die kann, also die E-Reader können halt alle HTML super darstellen. Wichtig ist aufzupassen beim RSS und CSS, da kann es nur manche Sachen darstellen. Aber einen reinen HTML-Text, also so wirklich ganz, ganz reinen HTML-Text, kann es super darstellen. Da habe ich mir auch vor einiger Zeit Tabellen mitgemacht mit meinen Techniknamen vom Jujutsu, damit ich mir die merken kann, was wie was heißt und welche Technik das ist und so, und habe mir die da reingeschrieben, und dann hatte ich die auf dem E-Reader, auf dem Handy, auf dem Tablet und so immer zum Lesen dabei, weil das halt dann ganz einfach in die Cloud hoch und dann passt es. Das funktioniert hervorragend. Aber wie gesagt, ich habe inzwischen alles wieder vergessen, weil das habe ich vor 12 Jahren das erste Mal benutzt und das letzte Mal. Aber kann man sich ja schnell wieder beibringen. Jo, machen wir mal weiter hier, dass wir zu Rande kommen. Ich habe nicht so viel Zeit. Tick, tick.
Genau, dann würde ich doch mal den größeren Brocken ein bisschen schauen, dass wir den angehen.
Ja.
Ja, ja, genau. Und zwar Twitter und Elon Musk. Es wird jetzt nicht ganz so ausführlich, wie ich das mal gedacht hatte, aber ich glaube, der Mo hätte da gern was dazu gesagt. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal noch machen.
Oh, dann haben wir ja auch noch ein paar mehr Meinungen einfach dazu, ist vielleicht besser, ja.
Genau. Und der Mo ist jetzt also von uns dreien sozusagen, sind der Mo und ich diejenigen, die Twitter auch aktiv nutzen.
Ja, ich stehe so auf der Seitenlinie und gebe so meinen Senf von oben herab dazu und habe keine Ahnung von Twitter.
Dein Hauptkontakt mit Twitter sind die geposteten Tweets von uns.
Ja.
So ungefähr. Genau, also kurz Zusammenfassung. Elon Musk hat ja, weiß nicht, Anfang des Jahres seinen Anteil deutlich erhöht oder hat halt über 9% gekauft. So oder halt so, dass er noch über 9% Anteile hatte. Dann wollte er, irgendwie hieß es, dass er in den Vorstand aufgenommen wird. Da ist er dann aber auch ganz schnell zurückgegangen, zurückgetreten, weil das beinhaltet hätte, dass er maximal irgendwie, ich glaube, 14%+ da haben dürfte und diverse andere Einschränkungen, zum Beispiel, dass er nichts Schlechtes über Twitter sagen darf oder so.
Da hat er offensichtlich selbst erkannt, dass er das nicht kann.
Also wenn man sich das so anschaut, waren es halt auch keine außergewöhnlichen Voraussetzungen.
Nö. Du bist in der Verwaltung, in der Besprechung bei dem Laden und sollst du natürlich nicht nach außen hin Scheiße drüber erzählen.
Also genau, dass man über das Unternehmen, über das man für das man mehr oder weniger dann ja arbeitet, nicht ankacken darf, das ist ja jetzt eine ganz normale Sache. Vor allem, bei ihm ist es sehr wichtig, weil er hat auch schon mal mit einem Tweet halt die Tesla-Aktien in den Keller geschafft, wo dann auch im Nachhinein eben ein bisschen diskutiert wurde, ob das nicht absichtlich war, damit er billiger einkaufen kann. Also
sagen wir so, ich traue es ihm zu.
Sehr viele trauen es ihm zu, ja.
Ja.
Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, aber das ist jetzt davon abgesehen. Ja, und kurz darauf, ja, wurde auch dann relativ schnell klar, warum er da wohl zurückgetreten ist, denn er hat dann gesagt, er möchte es gleich komplett kaufen. Sozusagen der letzte Stand, also nicht der letzte Stand, aber das ging's. Und er hat es natürlich mit einem, was hat er zu der Zeit, weiß nicht mal, was da die Aktie war, aber mit deutlich einem höheren Preis als zu dem damaligen Stand, und zwar von 54,20 Dollar wollte er es kaufen, pro Aktie, also per Share. Damals waren es, glaube ich, 35, 40 Euro Dollar pro Aktie, wie auch immer. Also es wäre deutlich drüber gewesen. Aber immer noch weniger als das der Maximalstand von vor ungefähr einem Jahr. Bemerkenswerte an dem Preis ist eben diese 20 Cent. Weil er hat eigentlich dadurch ein 420, ja, ich nenne es mal in Ermangelung besserer anderer Sachen, Witz gemacht. Ja, der alte Kiffer. Ja, ich meine, das ist halt so ein Pinella-Humor, den er da wieder überall reinbringt. Das ist dieses mimige, was also so, wie ist es, hat es mal einer beschrieben, der ist quasi ein Boomer, der auf Twitter ja, Reddit-Humor postet oder so ähnlich. Das ist leider auch gar nicht so falsch. Dann, ja, es hieß dann auch lange Zeit irgendwie, dass die, also Twitter wollte sich dagegen schützen, beziehungsweise der Vorstand, und zwar mit einer sogenannten Poison Pill. Also sie wollten kurzfristig sich selbst, also dem Vorstand erlauben, mehr Anteile zu kaufen, als eben in den Verträgen vorgeschrieben ist, um das zu verhindern. Kurz darauf haben sie dann aber dann doch gesagt, Moment, wir sind in Verhandlung. Und am selben Tag haben sie dann noch gesagt, okay, wir stimmen zu.
Es ist einfach, also, wenn es jemand in einem Roman so reingeschrieben hätte, dann hätten alle so, ja, haben wir schon 5000 Mal in irgendwelchen Dystopien-Dings gelesen, so, ja, aber das ist, so ist passiert.
Ja, das Amüsante ist ja eh, wenn sie die letzten paar Jahre da in Geschichtsbüchern behandelt und in detailreich, glaubt ja eh keiner, dass das alles echt war. So allgemein. Mhm. Ach ja, interessante Zeiten. So, also das ist jetzt erstmal sozusagen das, was los ist aktuell. Jetzt ist halt so, dass der Elon Musk zwar als der reichste Mensch der Welt, glaube ich, aktuell, oder ist es Bezos, ich weiß nicht genau, wer gerade auf Platz 1 ist. Das kann sich von einem Tag auf den anderen ja ändern. Ach ja, Amazon ist ja auch abgestürzt, die Aktie. Also, okay, das ist sozusagen ein Geschäftsbericht und schon wechselt die Spitze da oben.
Mhm. Also von wahrscheinlich sogar während wir aufnehmen, bis es veröffentlicht wird, so könnte ungefähr. Schon wieder irgendwas anders sein.
Genau, weil das ist lustigerweise, du über diesen, dieses plötzliche Elon Musk sagt, ich kaufe Twitter gleich ganz. Und zwar eben ist es so, ich glaube irgendwie grob die Hälfte, also 44 Milliarden Dollar sind es dann, habe ich ganz vergessen gehabt. Ungefähr die Hälfte davon ist aus privat, mehr oder weniger Vermögen von Elon Musk, das andere geht über Aktien, die er verkaufen muss. Und einer Großanleger anscheinend oder ein paar die von diesem, sagen wir mal, sehr erratischen Verhalten von Elon Musk, was jetzt keinen überraschen dürfte eigentlich, mm-mm, wenn man ein bisschen damit mit ihm beschäftigt, fanden das wahrscheinlich nicht so geil und haben dann eben Tesla-Aktien abgestoßen und die Tesla-Aktie ist dann erstmal kurzfristig bis zu 18% eingebrochen oder sogar mehr. Was dann wiederum die Spekulation darauf vorgerufen hat, ob er sich den Kauf jetzt überhaupt noch leisten kann, weil die Aktie so eingebrochen ist. Das war der Stand von vor ein paar Tagen. Ich habe keine Ahnung, wie es gerade ist, sorry.
Es ist aber auch, also nennt mich dann vielleicht weltfremd, aber das mit den Aktien, ich finde das ist so ein komisches Konstrukt. Ich will damit auch irgendwie gar nichts zu tun haben.
Ja, eigentlich ist es ja auch nur, in vielen Aspekten ist es ja auch so, dass der Wert dadurch bestimmt wird, wie viel die Leute glauben, dass es wert sein dürfte.
Ja, so ähnlich wie bei Bitcoin.
Ja, nur dass tatsächlich, also der Vorteil für einer, also ja, es ist, ich kenne mich da auch null aus, aber
da in der Regel steckt mehr Wert noch, dahinter, ja.
Ich meine, genau, das heißt, es gibt ja dieses Überbewertet und so Zeug, okay, aber in der Regel steckt zumindest, also nicht immer, wir kennen die Dotcom-Blase aus den, was waren das, Anfang der 2000er? Ja, ich glaube so ungefähr, wo ja auch so enorm viel geplatzt ist, aber in der Regel, im Normalfall, steckt ja da zumindest eben sowas wie eine Firma dahinter. Nicht immer. Und oft ist da auch wirklich nicht so viel, aber irgendwas ist da meistens. Hoffentlich. Auf jeden Fall. So, ja. Und das ist sozusagen das. Und deshalb gibt es jetzt aktuell wiederum sehr viele Spekulationen, ob das nicht auch wieder bloß so ein, also entweder ein totaler durchgeknallter Move ist, das ist oft so, oder sogenannter Pump and Dump, immer noch, dass er halt versucht, den Preis jetzt hat eben auch unter anderem von anderen Sachen, so wie zum Beispiel Tesla zu drücken, um da wieder was zu kaufen, wie auch immer. Also es ist, ja, und da gibt es so viel Spekulation, aber ob das halt, es ist halt, noch nicht durch, dass das auch wirklich der Deal über die Bühne geht. Das ist so ähnlich, wie alle gesagt haben, Microsoft hat Activision gekauft. Nee, hat's nicht, weil das dauert noch bis Mitte nächsten Jahres. Erst dann ist der Deal fertig. Und erst wenn so ein Deal durch ist, dann ist er durch, nicht vorher.
Ja, da kann auch was passieren. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so viel passiert, also bei Microsoft, glaube ich, passiert da jetzt nichts mehr.
Ja, also die Aktionäre haben dafür gestimmt, alle von Activision. Aber momentan sind anscheinend diese Prüfbehörde ist gerade ein bisschen
das Kartell,
aufmerksamer davor
das geworden. Das Äquivalent des Kartellamts.
Genau.
Das ist ja kein Kartellamt.
Die sind da gerade anscheinend ein bisschen aufmerksamer und gucken da ein bisschen stärker hin, aber das sehen wir dann schon.
Wer übrigens wissen will, warum sowas wie ein Kartellamt ist, den kann ich sehr wärmstens eine von letzter Woche, also eine Folge von Geschichten aus der Geschichte empfehlen. Da geht es um die geplante Obsoleszenz bei Glühlampen. Das hat nämlich damals ein Kartell festgelegt aus Glühlampenherstellern. Sehr interessant zu hören, weil es sehr, sehr gut dokumentiert ist, weil es eben nicht illegal und auch nicht, also halt jetzt nicht super öffentlichkeitswirksam, aber nicht im Geheimen gemacht wurde. Und es ist dann sehr interessant. Mhm. Also solche Sachen will man halt unterbinden.
Ja, jetzt haben wir halt da eben dieses, und jetzt ist halt die Frage, jetzt könnte man, wenn man das Ganze, Twitter, die Bedeutung von Twitter und überhaupt so ein Social-Media-Zeug, wenn man das ganz offen, so oberflächlich und als, ja, Tech-Firma betrachtet, dann könnte man natürlich sagen, ist ja wurscht, gibt's bald eine neue oder wie auch immer, so Sachen gehen halt unter. Das Problem ist halt, dass es rein die technische, wirtschaftliche Seite vielleicht betrachtet. Ist leider nicht so einfach. Denn wenn man jetzt halt auch die letzten paar Jahre sich nur so angeschaut hat, wie viel gerade über Social Media und auch Twitter jetzt zum Beispiel politische Meinungen gebildet werden oder auch eben die ganze Präsidentschaftskampagne zum Beispiel Trump und sowas da ablief. Und was für ein Riesending das dann war, als Trump tatsächlich von Twitter geflogen ist. Für wiederholte Falschbehauptungen und Fake News, wie es so schön heißt.
Ja, auch was für ein großes oder eigentlich nicht groß genug das Thema ist mit diesen ganzen Bots, die Sachen spammen, um Meinungen zu verbreiten. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschäft, das, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und damit meine ich Geschäft noch nicht mal im Sinne von Geldmacherei, sondern Meinungsmacherei eigentlich eher.
Überhaupt auch die Social Media. Es gibt sehr viele seit Mitte Februar gibt es sehr viel plötzlichen Aufschwung von neu kreierten Accounts.
Komisch.
Ja, nee, wirklich, gibt es nachvollziehbar.
Ja.
Und die dann entsprechend auch pro-russische Sachen gepostet haben. Und ja. Ja, und das könnte man sagen, ja super, dann wäre das alles weg, wäre ja toll. Ja, so einfach ist es nicht. Also, gehen wir nochmal kurz zurück und sagen, was hat denn Mr. Elon Trump hätte ich fast gesagt, oder wie ein anderer es auch gesagt hat, er nennt ihn nur noch den Emerald Prince, aufgrund der Herkunft seiner Familie aus Südafrika mit Edelstamin.
Oi.
Ja, also das ist so, also er ist ein absoluter Verfechter und der absoluten Free Speech.
Im amerikanischen Sinne ist halt die Befürchtung.
Ja, ne, das ist so. Er hat ja auch selbst schon gesagt, dass es ja klar, natürlich, sich das an die gesetzlichen Gegebenheiten der jeweiligen Länder anpassen oder entsprechen muss. Das heißt jetzt, nehmen wir mal die deutsche Sicht an. Wenn Elon Musk tatsächlich das macht, was er sagt, dass er machen möchte, und zwar, er sagt, Spambots bekämpfen, den Algorithmus freilegen, also auch im Sinne von Open Source. Er möchte eine Verifizierung der Leute, die dort drauf sind.
Oh, das finde ich übrigens eine ganz coole Sache. Theoretisch,
ja.
Weil das eben auch anders gelagert ist, wie Facebook das wollte, dass du dich nur mit Klarnamen anmeldest und genau. Sichtbar ist, sondern dass der Klarname und deine Adresse muss verifiziert sein und liegt dann bei Twitter Aber das ist nicht dein Twitter-Handle. Und das ist auch nicht, was jemand einfach über dich rausfinden kann, sondern es soll einfach nur beim Unternehmen liegen. Punkt.
Es muss halt einfach, ja, ob es überhaupt liegt oder nicht oder hoffentlich neben, verschlüsselt oder sowas. Einfach nur, dass du halt dich erstmal bei der Anmeldung verifizierst mit bei uns. Ich bleibe mal jetzt mal beim Beispiel Deutschland. Bei uns wäre es dann halt der Personalausweis zum Beispiel.
Genau, Personalausweis oder Postident oder sowas.
Ja, irgend sowas, genau. Das wäre jetzt eben, wie du sagst, wenn es davon ausgeht, dass es halt nur diese Verifizierung, aber nicht der Handle ist. Also Klarname, da gibt es absolut viele Argumente dagegen, die ich auch teile. Und zwar, das wäre tatsächlich, eben ich bleibe jetzt erstmal in der deutschen Sicht, das wäre ein Fortschritt. Weil wenn es geht überhaupt mit der Bekämpfung von Spam-Bots, also Bots zu erkennen, ist ja auch jetzt nicht ganz so simpel. Das heißt ja nicht, dass die einfach nur sagen, die sind ja da ein bisschen gar nicht so schlecht heutzutage. Wäre das jetzt auch, weil man muss erst mal sagen, das, was bei uns strafrechtlich relevant wäre, ist tatsächlich sehr schwierig dann auch heute noch durchzusetzen bei Twitter. Wenn das oder nicht nur Twitter, auch generell Social Media Sachen. Wenn es das Ganze konsequent umsetzen würde, dann könnte es hier bei uns, wenn es sich wirklich auch an die gesetzlichen Gegebenheiten halten würde, könnte es eine Verbesserung werden.
Es wäre halt auch einfacher, was justiziabel da zu machen, wenn halt ein Verstoß vorliegt, wenn du halt so Registrierungen hast zum Beispiel.
Ja.
Oder es wäre auch einfacher für Firmen-Handles, dass du halt die Firma verifizieren musst und dass dann Twitter auch sowas wie offiziell geprüfte Firma oder so als Stempel mit hinpacken kann und so.
Ja, das gibt's ja generell schon. Es gibt ja diesen Verified-Account, gibt's ja schon.
Ja, aber es ist ja zurzeit eben beschränkt. Also technisch Quatsch hat jetzt keinen verifizierten Account.
Wer? Also ja, noch ja, weil wir sind nicht relevant. Das ist das Problem. Man braucht so und so viel.
Genau, aber das wäre dann losgelöst davon, weil überprüft werden wird.
Ja, genau.
Das wäre ein Gewinn auf beiden Seiten, finde ich.
Eben, theoretisch aus deutscher Sicht, weil die deutschen Gesetze doch relativ eindeutig sind. Wenn man das jetzt eben aber dann auf die amerikanische Seite überträgt, da wird es dann mit diesem doch sehr rigorosen Auslegung von Free Speech. Weil bei uns zum Beispiel ist es gar nicht so einfach, wenn du eine nachgewiesene falsche Tatsachenbehauptung machst, dann kann das strafbewehrt sein, sagen wir es mal so.
Wenn es eine Person betrifft oder Volksverhetzung in irgendeinem Sinne.
Genau.
Alles darum da. Du kannst sagen, Bälle sind grün und darauf beharren, das ist nicht strafbar.
Nee, das ist eben auch scheißegal.
Ja, aber nur um das einzugrenzen. Ja, genau. Also es geht nicht darum, dass du nichts Falsches sagen darfst, weil das ist nicht per se verboten.
Nee, das nicht.
Was eben verboten ist, das ist eben bestimmte Dinge, bestimmte unwahre Dinge zu behaupten, wie zum Beispiel, dass es nie einen Holocaust gab.
Ja, die klassische der Volksverhetzung, der Holocaust-Leugnung, ja.
Genau, also das ist ja so ein Klassiker. Das nicht, weil das diesen Paragraphen der Volksverhetzung erfüllt. Oder wenn du eben über mich irgendwas behauptest, was nicht stimmt, dann kann ich wegen übler Nachrede oder sowas. Das ist allerdings ein Antragsdelikt übrigens.
Ja. Genau, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass üble Nachrede und sowas in den USA nicht strafbewehrt sein kann, aber ein Antragsdelikt, sondern
anders.
Genau, aber trotzdem, es ist in den USA ist sowas, was wir jetzt zum Beispiel auch als Hate Speech bezeichnen würden, ist jetzt in den USA, das würde bei uns eher im Bereich, das ist ja gegen vor allem Minderheiten, das würde bei uns relativ schnell wahrscheinlich unter Volksverhetzung laufen und wäre dementsprechend strafbar. In den USA ist es deutlich freier ausgelegt, was man sagen darf. Eigentlich so, erstmal darf man alles sagen. Das ist
ich wollte gerade sagen, du kannst halt auch offensichtlich rassistische Kommentare machen. Und dann darf dich halt jemand als Rassist beschimpfen. Aber mehr Konsequenz gibt es da normalerweise nicht, außer du wirst halt jemand speziellem gegenüber beleidigend. Dann greifen wieder andere Sachen.
Und jetzt ist es nämlich so, dass die grundsätzlichen Regeln von Twitter, also die, wie nennt sich die Geschäftsordnung für, du weißt schon, was die Community, also du weißt schon, was ich meine, diese, die Regeln, die Twitter als Instanz selber aufstellt.
Die AGB? Die Community-Richtlinien?
Ja, genau sowas.
Abgrenzend
genau.
Davon? Also es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist geschäftlich.
Auf jeden Fall die Sachen, die sind eigentlich strenger gefasst als die gesetzlichen Vorgaben den USA zum Beispiel. Und Elon Musk jetzt und seine Jünger, seine Anhänger, muss man schon was sagen, die sind ja eben dieses Free Speech im Sinne von, ich darf alles sagen, was ich will. Und wenn einer was dagegen sagt, dann behindert er meine Free Speech. Was Blödsinn ist, weil der andere ja dann auch, wenn du nämlich scheiße redest, dann darf der andere auch sagen, dass du scheiße redest. So ungefähr. Beides wäre dann freie Rede. Die wollen das sozusagen komplett frei machen. Und jetzt gibt es ja, das ist nämlich gerade, ich versuche jetzt da mich so hinzulavieren, es gibt jetzt gerade bei, ja, wie nennen wir es, sagen wir es mal, gefährdeten Minderheiten. Und damit meine ich halt sowas jetzt zum Beispiel, ja, tatsächlich ethnischer Art oder halt, was jetzt momentan ganz großes Problem hat, ist zum Beispiel die Transjugend in den USA, die haben ein schon riesiges Problem, was gerade auch die Realpolitik sozusagen dort angeht. Ich meine, wer es vielleicht mitbekommen hat, Disney zum Beispiel hat gerade eine riesen Kampagne von den Rechten am Arsch, dass ihnen vorgeworfen werde, sie seien irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist so hirnverdrehend, was die da alles zusammen behaupten. Auf jeden Fall schaffen sie es anscheinend, dass sie versuchen, Disney aus Florida rauszuekeln oder so. Und das wäre sehr schade für Florida. Disney wird es überleben.
Ich würde auch sagen, es wäre sehr teuer für Florida.
Das meinte ich, ja.
Also es wäre auch schade für Florida aus vielen anderen Gründen, aber es wäre vor allen Dingen sehr teuer für Florida. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das denen so bewusst ist.
Ja, gerade vor allem der Head Florida Man DeSantis. Naja, wie auch immer. Also die haben jetzt da gibt es halt auch schon Gesetzeinbringungen und Vorhaben, die wirklich übel sind. Und gerade solche, und diese Communities, die haben sich so ein bisschen was, ich meine, es gibt Studien und sowas, Untersuchungen, die tatsächlich auch sagen, dass Social Media Probleme darstellen kann, aber gerade auch für solche Gruppen kann es sogar im Gegensatz sogar sehr hilfreich sein, weil sie dort Gleichgesinnte oder Leute mit gleichen Problemen halt treffen. Und jetzt kann man sagen, ja, dann können sie sich halt zum Beispiel im RSC treffen, sagt dann der alte Mensch.
Wissen überhaupt junge Leute, was ein IRC ist?
Internet Relay Chat.
Wissen die das?
Kann man googeln und ich glaube, so jung ist unsere, beziehungsweise die Jungen, die es hören, die wissen es bestimmt und die, die es nicht. Ja, was ist denn das? Vor Discord gab es das.
Weil das ist so, wie wenn ich jetzt irgendeiner random Person auf der Straße erzähle, ja, früher gab es auch ICQ als Chatprogramm oder so. Wenn er in meinem Alter ist, kennt er das vielleicht. Und wenn jemand 5 bis 8 Jahre jünger ist als ich, dann kennt er das nicht mehr, weil das gab's halt einfach nicht mehr. Also jetzt gibt's es wieder, aber das interessiert kein Schwein. Und nein, es war nicht besser. ICQ hatte in ihren Statuten mit drin stehen, dass alles, was du bei ihnen postest oder hochlädst, ihr geistiges Eigentum ist. Das fand ich sehr lustig. Das ist überhaupt nicht legal in Deutschland zumindest, aber es ist sehr lustig.
Diese Gemeinden dazu zum Beispiel machen sich riesige Sorgen über die Entwicklung dieses sozusagen vollkommen losgelösten Free Speech, wenn das möglich wird. Und die haben jetzt schon Probleme. Sagen wir es mal so. Mit Belästigung, Harassment und allem Möglichen.
Also ich sage jetzt mal halt mal das, was ich vorher auch gesagt habe und ganz ehrlich auch dazu sagen muss, was ich bei uns im Discord auch schon gesagt habe. Ja, ich kenne mich weder mit Twitter sehr gut aus, noch der Musk, weil der mir normalerweise am Arsch vorbeigeht und ich finde ihn einfach nur einen komischen Vogel. Schauen wir mal, was er wirklich macht. Weil komische Ideen hat er viel, sagen tut er viel, er setzt auch vieles um, was er sagt, aber setzt auch vieles nicht um, was er sagt. Und ich meine, er hat es offensichtlich entweder als Evil Mastermind, wenn man manchen glauben will, oder als aus einer Sektlaune heraus gekauft jetzt, ja. Und jetzt mal gucken, wenn er sich drin einarbeitet, was er macht. Weil offensichtlich macht er ja nicht alles immer so, wie er sich das im ersten Augenblick denkt.
Ja, genau. Das ist sozusagen, also es gibt, die, ich wollte nur darauf eingehen, es gibt große Bedenken, die auch nicht unberechtigt sind.
Definitiv nicht unberechtigt. Das will ich auch nicht so sagen.
Es mehren sich aber die Ansichten inzwischen eben, dass es deutliche Hinweise gibt, dass es am Ende gar nicht zu dem Kauf kommen wird. Wie du sagst, wir müssen das komplett tatsächlich erstmal abwarten, ob der Deal erstmal überhaupt durchgeht und wenn er, selbst wenn er durchgeht, was er überhaupt machen kann. Und aber genau, noch was zum Beispiel auch so ein Unter seiner Free Speech ist, er hat schon mehrere Verantwortliche bei Twitter mehr oder weniger der Meute zum Fraß vorgeworfen, weil zum Beispiel einer, die über die eben die Richtlinien da, was auch so, ja eben, nie, sie nennt es Zensur, auch wenn ich das jetzt nicht der Meinung bin, sondern zum Beispiel, dass jemand ja zwischenzeitlich gesperrt wird wegen Tweets, der halt das Ganze, der die Richtlinien gegen die Richtlinien verstößt. Und da hat er dann zum Beispiel die Leiterin davon mehr oder weniger gesagt, so ja, sowas, die sind ja eh alle links, die bevorzugen alle die linke Seite und so irgend sowas. Und dann ist natürlich, hat die erstmal komplett einen Shitstorm von den Elon Musk-Fans abgekriegt. Naja, wie du sagst, abwarten. Schee ist nicht was, das da mit sich bringen könnte.
Ich bin total gespannt. Machen wir doch mal, wenn wir schon bei einem vielleicht Zusammenbruch eines Systems sind, habe ich mal ganz kurz einen richtigen Zusammenbruch eines Systems. Und zwar, ich habe das so am Rande zufällig mitbekommen, weil ich doch in so Mietwagenform und so unterwegs bin, bei Sixt. Sixt kennt man vielleicht als, ich glaube, es ist sogar die größte Mietwagenfirma in Europa. Gibt es auch in den USA und so, die gibt es weltweit. Die Orangen, der Erich, Erich Sixt, und die hatten einen oder haben, es ist ja immer noch aktuell, einen mehr oder weniger kompletten IT-Ausfall. Was bedeutet das? Man kann keine Wagen mehr reservieren. Das Personal vor Ort kann keine Mietverträge erstellen oder Daten ihrer Fahrzeuge einsehen. Das heißt, wenn man momentan, egal wo, weltweit anscheinend, ein Sixt-Wagen mietet, dann wird dort mit Hand ein Mietvertrag ausgefüllt. Wenn man die Reservierungsbestätigung hat, dann wird dieser Preis übernommen, weil, keine Ahnung, weil kann keiner prüfen. Es wird die Bezahlung abgefragt, indem telefonisch bei Banken angerufen wird, mit deiner Karte in der Hand. Also da ist die Kacke gerade richtig am Dampfen. Und das ist seit Freitag so. Also das ist jetzt schon der dritte Tag. Und zwischendrin ist jetzt zumindest die Webseiten wieder online gegangen. Aber buchen kann man nichts. Es ist jetzt gerade ein Stop-Sell. Also sind keine Fahrzeuge mehr buchbar. Außer die eben schon gebucht worden sind. Und die App funktioniert nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt. Und ja, es ist der absolute GAU für ein Unternehmen. Es funktioniert im Prinzip fast die komplette Firmen-IT nicht mehr. Und ja, Albtraum. Also ich möchte jetzt echt weder ein ITler dort sein, noch ein Mitarbeiter in der Disposition oder im Verkauf. Oder, ja, also ich glaube, die Checker haben es noch am besten. Es ist so der Jargon, die Leute, die Fahrzeugaufbereiter, die kriegen vielleicht noch am wenigsten davon mit, außer dass sie plötzlich ganz viel Zeit haben.
Ja, gut, weil wenn nichts ausgeliehen oder wenn nichts vermietet werden kann, kann auch nicht mehr so viel zurückkommen und dementsprechend haben sie nicht so viel zu tun.
Ja, und aber die Übernahmen, die müssen alle, also, nee, die... Eigentlich haben die auch mehr zu tun, weil bei den Fahrzeugübernahmen, das machen eben meistens die, da müssen die jetzt jeden Schaden an jedem Auto aufnehmen nochmal gucken, wo was ist, weil die nicht erst die Liste haben, okay, was ist denn schon als Vorschaden eingetragen?
Ah, okay, die können also nicht sagen, hier, okay, passt alles, den kennen wir schon, den Kratzer, sondern...
Genau, und also normalerweise, wer noch kein Auto gemietet hat, man kriegt halt den Mietvertrag, da stehen halt die ganzen Eckdaten drauf und das Auto. Und ein Auto ich will nicht sagen in den meisten Fällen, aber in vielen Fällen ist es ja so, dass ein Auto irgendwann Gebrauchsspuren hat, wenn es nicht nur 5 Kilometer gelaufen ist oder irgendeiner, der vorher dort gemietet hat, der hat halt mal einen Kratzer in die Felge gemacht oder da ist irgendwie eine Delle auf der Fahrertür oder irgendwie so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Und man muss aber alles, was außerhalb der normalen Gebrauchsspur gilt, muss man den Schaden bezahlen beziehungsweise den Selbstbehalt für die Versicherung, die man entsprechend vor- oder zurück stellen kann, die Versicherungsprämie. Und ja, deswegen ist es immer sehr wichtig, bei einem Mietwagen genau zu gucken, wo sind Schäden dran, weil jeden Schaden, den man nicht protokolliert hat oder der halt nicht auf dem schon als Vorschaden registriert ist, der kann dann natürlich, wenn er danach gesehen wird, wird gesagt, okay, vorher war er nicht da, jetzt ist er da, du bist schuld. Und dann muss man für den bezahlen. Außer es sind jetzt Sachen, die als Gebrauchsspur gelten und deswegen nicht zahlen, also die man deswegen nicht zahlen muss. Zum Beispiel einen Steinschlag muss man nicht zahlen, weil das beim normalen Gebrauch eine Gebrauchsspur ist. Das ist auch nichts, was du verhindern kannst.
Eben, das ist halt im Sinne von, wenn du auf der Autobahn oder sonst wo fährst und kann halt mal was sein.
Kleiner Tipp, wird trotzdem ab und zu probiert. Einfach nicht drauf eingehen. Spätestens dann, wenn sie sagen, oh, so und so viel kostet die Reparatur und man sagt, nein, das muss ich nicht, weil Steinschlag, bla, und da gibt es auch ein Rechtsurteil dazu, dann kommen sie dir schon mit der Summe entgegen. Das ist immer so das Zeichen, sie wissen eigentlich, dass sie gar nichts kriegen müssen. Einfach hartnäckig bleiben, das muss man nicht bezahlen, denn ein Steinschlag ist eine normale Gebrauchsspur, gegen die man nichts unternehmen kann. Also im Vorfeld. Also die müssen jetzt da auch viel mehr gucken. Die Schlangen sind entsprechend lang. Also ganz schlimm stelle ich es mir jetzt gerade an Flughäfen oder so vor, wo halt echt Umschlag ist. Das, ja, die armen Schweine. Man weiß übrigens offiziell noch nicht, woran es lag. Also ob irgendwo ein Schalter blöd umgefallen ist oder wir hatten es ja letztes Jahr mal mit, dass ein Update irgendwo falsch drauf war und solche Geschichten.
Ja, Facebook war das.
Ja, oder ob es hier um einen Cyberangriff geht. Es hat ein Mitarbeiter was von einem Cyberangriff verlauten lassen intern, aber ob das die eigene Mutmaßung ist oder ob das kommuniziert ist oder ob das inoffiziell kommuniziert ist oder ob das einfach gar nicht stimmt, keine Ahnung. Im Moment, glaube ich, wollen die einfach nur, dass es wieder läuft, egal wie, egal warum. Und ja.
Kleine Ergänzung. Inzwischen haben wir etwas mehr Ahnung. Es gibt ein Statement von Sixt. Und zwar gab es eine Cyberattacke, die laut des Statements in einer frühen Phase eingedämmt werden konnte. Ja, vielleicht haben sie Angst, dass, also die Russen meine ich Angst, dass Sixt Autos, Mietpanzer oder so, keine Ahnung.
Da gab es eine lustige Ding bei der Heute-Show am Freitag.
Oh. Übrigens. Jetzt oh so, Mann.
Das da wurden die maroden Panzer. Naja, ich schicke dir einfach dann mal den. Es wurde so ein bisschen auf die Schippe genommen und dann wurde es wie bei so einer Vermietstation etwas parodiert. Das ist wunderschön. Ich würde auch ganz kurz noch mal was eindingsen, weil es gerade zu Autos passt.
Mhm.
Und zwar gibt es schon länger, aber es soll 2024 Serienreife kriegen. Michelin oder Michelin, wie man ja so gern sagt in Deutschland, hat einen Reifen entwickelt, der ohne Luft auskommt. Also streng genommen nicht ohne Luft, weil da ist immer noch Luft zwischen den Lamellen, aber den muss man nicht mehr aufpumpen, denn der hat keinen Schlauch. Das ist ein Reifen, der, wenn man sich das Design mal auf dieser Webseite dann anschaut, der quasi Lamellen hat. Und durch diese Lamellen, die zwischen Felge und Reifen sind, das mit diesen Lamellen macht, was normalerweise das Luftkissen von der von dem Schlauch macht, nämlich dass da eben abgefedert wird und der Reifen sich entsprechend verbiegen kann, aber trotzdem stabil genug ist, um das Gewicht vom Auto zu halten. Und das Konzept ist halt sehr interessant, weil die haben mal, ich glaube, das steht da auch noch mit drin, es ist ja so, jeder kennt es, in einem Auto gibt es entweder immer ein Reifenreparaturset oder ein Ersatzreifen. Das hat einen guten Grund, weil wenn man eine Reifenpanne hat, dann kann man meistens mit diesem Reifen nicht einfach so weiterfahren. So Klassiker war ja Reifen geplatzt oder einfach, dass er porös ist und Luft rauskommt. Oder dass ein Ventil kaputt gegangen ist, dass man eine größere Scherbe jetzt nicht beim Autoreifen, aber halt in was Spitzes reingefahren ist und sich den punktiert hat, also ein Loch reingefahren hat. Und all die Sachen, gut, das porös kann schon noch passieren, aber der ganze Rest, alles, was quasi damit zusammenhängt, dass der Reifen Luft verliert oder zu viel Luft hat oder zu wenig Luft hat und das zu Problemen führt, das kann mit diesem Reifen nicht passieren. Und es ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, weil die sagen, hey, all diese Reifen, die wegen solchen Dingen weggeschmissen werden, müssen nicht mehr weggeschmissen werden, weil da brauchst du keine Luft. Das kann dem nicht passieren. Ne? Wenn ein Schlitz auf der Seite drin ist, ja, dann ist halt ein Schlitz drin. Fährt trotzdem.
Und wenn es sozusagen Blöcksack in den Nagel reingefahren, ja, mal.
Fährst halt weiter. Zerkratzt du dir vielleicht die Felge ein bisschen. Sollte vielleicht auch raus. Aber den kannst du dann einfach rausholen und fährst mit demselben Reifen weiter. Also du müsstest den quasi einmal quer durchschneiden, damit du da irgendwie einen Effekt hast. Was jetzt doch nicht so oft passiert.
Auf jeden Fall ein cooles System.
Ja, hat natürlich auch Nachteile. Wenn man jetzt mal kurz drüber nachdenkt, was jetzt natürlich hier auf der Michelin-Seite nicht steht, nämlich du kannst den Luftdruck nicht individuell anpassen.
Der ist halt so, wie er ist.
Genau. Das heißt, du musst einfach die Reifen entsprechend individuell zum Fahrzeug wählen und du kannst es nicht anpassen im Sinne von, ich habe jetzt viel Gepäck, ich habe jetzt wenig Gepäck. Das ist also der Klassiker, warum man anpasst. Oder wenn man jetzt feststellt, okay, es ist doch nicht die optimale Auslastung, was man beim Reifen übrigens darin merkt, dass er entweder stark in der Mitte oder stark außen abgefahren ist, also in irgendeiner Form einseitig gefahren ist, dann kann man das auch nicht anpassen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch das mit dieser Lamellentechnik weniger ein Problem ist, weil es wahrscheinlich egaler ist, ob viel oder wenig Druck drauf ist, weil das sich anders verformt als ein großes Luftkissen.
Also ich kann es mir eben vorstellen, dass es einen gewissen Spielraum ist.
Ja, der wahrscheinlich höher ist als beim normalen Reifen.
Also ganz und gar ist es natürlich nett, aber so, ob du jetzt mal ein paar Koffer mehr drin hast oder nicht, sollte dann nicht das Problem sein.
Ja. Und was jetzt eben interessant ist, der ist schon länger vorgestellt worden, also 2017. Seit da ist er in Entwicklung. Und auch hat man ihn das erste Mal richtig gesehen, 2017. Da hat ihn quasi schon mal jemand gebaut. Und jetzt ist es so, dass schon Prototypen im normalen Straßenverkehr in Michigan gemacht werden dieses Jahr. Und ja. Soll halt serienmäßig verfügbar sein 2024. Ich bin dann gespannt, ob es eine TÜV-Zulassung kriegt. Es könnte dann vielleicht noch mal ein bisschen dauern. Aber das ist ja nicht das, was am längsten dauert bei so einer Entwicklung. Das sind dann noch mal ein paar Monate. Und dann wäre das wahrscheinlich auch in Deutschland veröffentlicht. Und ich habe gar nicht gesagt, wie sie heißen. Michela Abtis.
Oder Abtis oder irgendwie.
Ja, also so ab wie hoch. Und aber Unique Puncture Proof Tire System. Also einzigartig punktiersichere Reifensysteme.
Ist auf jeden Fall mal wirklich eine Neuerung in einem Konzept, das schon sehr alt ist.
Ja. Und die sind mir zufällig untergekommen. Frag mich nicht. Wobei, ich habe es längst wieder vergessen.
Naja, es passt ja eigentlich ganz gut dazu, dass du ein Auto suchst.
Ja, also es ist mir, ich habe ja, ach Gott, Ich habe so viele Sachen zu Autos angeschaut und gesehen und gelesen und mein Hirn läuft über vor Autofakten. Das ist voll schlimm.
Ja, ich kenne das.
Ich habe jetzt erst gestern habe ich die Unterschiede in den OBD und OBD2-Systemen in weißt du überhaupt, was das ist?
Nein.
Das ist ein Datenanschluss, wo die Werkstatt Daten auslesen kann vom Motor. Und heutzutage kann man das übrigens auch sowohl diese typischen Auslesegeräte selber kaufen oder eben einfach Adapter mit Bluetooth oder WLAN, um das am Handy mit bestimmten Programmen bezahlbar oder auch Freeware-Programmen auszulesen. Und da kann man sich zum Beispiel auch selber die Fehler auslesen, die ausgegeben werden. Man kann die einzelnen, Fühler und anderen Dings da im Motorraum.
Sensoren,
dankeschön. Die ganzen Sensoren kann man ansteuern und gucken, ob die Rückmeldung geben, ob die realistische Werte ausgeben. Je nachdem, wie funktional halt die Software ist, die man dazu auch kauft, kann man sogar selber kodieren und Sachen aus- oder anschalten im Auto, zum Beispiel die Start-Stopp-Mechanik komplett ausmachen, was ja normal sonst bei jedem Motorneustart nochmal angeht. Das könnte man damit ausmachen oder anmachen. Oder man kann sich ein digitales Dashboard machen, wo man auch die Geschwindigkeit und den Drehzahlmesser sich auf dem Handy oder Tablet packen kann, statt den analogen zu nehmen, wenn der zum Beispiel schlecht lesbar ist bei alten mit LED-Anzeigen. Oder wenn man einfach Bock drauf hat. Oder wenn, wie ein Auto, das ich mir letztens angeschaut habe, das hatte keinen Drehzahlmesser. Ich komme darauf nicht klar. Ich weiß nicht warum, aber das hatte keinen Drehzahlmesser. Man kann natürlich auch ohne fahren. Hab man eigentlich in der Fahrschule mal gelernt, aber ich habe mir gedacht, so, hey, gibt's denn da eine Möglichkeit? Und da bin ich in dieses Rabbit Hole hineingefallen. Das ist mein Alltag. Ich übertreibe immer. Und irgendwann bin ich auch auf diese Reifen gestoßen, aber frag mich nicht, in welchem Zusammenhang. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit den Autos.
Du hast ja deren mehr oder weniger Bordcomputer gemacht.
Ja, ich habe mir jetzt schon einen Bordcomputer gebastelt und ich weiß jetzt auch, wie ich OBD2-Funktionen mit einbinden kann. Also, ich habe jetzt die App, wie nennt sich die nochmal? Car Launcher. Die habe ich jetzt in der Bezahlversion gekauft. Keine Ahnung, 3 € oder sowas. Also, es war was Einstelliges. Und kann man halt alles einzeln anpassen, wie man will. Und wie wurde es gesagt, es schaut aus wie so dieses Tesla-Tablet jetzt. So ein bisschen. Individualisierbar, ich kann meine Apps von dem launchen lassen. Zum Beispiel habe ich dann auch drin gehabt eine Podcast, also von Podcast Addict habe ich das eingebunden, dass es auch die Titelbilder mit anzeigt und die Kühlmitteltemperatur, dass es mit anzeigt, dass es die Außentemperatur mit anzeigt, dass es meine Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigt, wie viele Kilometer ich schon gefahren bin, wie lange ich schon parke und den ganzen Quatsch kann man alles anzeigen lassen. Das ist sehr praktisch. Und wie gesagt, für einstelligen Eurobetrag aufs Tablet drauf, das kommt dann mit einer Halterung ins Auto, wenn, und das ist sehr wahrscheinlich bei meinem Budget, dieses kein Bordcomputer / Navi hat, irgendwas so Touchscreen-mäßiges, und dann kann ich halt das benutzen. Und ja, schön, kann man alles machen. Könnte ich mal noch, wenn ich das dann mal im Alltag getestet habe und dann ein Auto habe, weil jetzt mache ich dieses ganze Zeug und recherchiere alles und habe gar kein Auto. Das ist ja irgendwie bescheuert, oder? Naja, aber wenn ich da mal einen Alltagstest zugemacht habe und etwas gefunden habe, womit ich zufrieden bin, dann stelle ich das mal genauer vor. Aber da geht was.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also du hast ja schon ein Bild gepostet von deinem Tablet, Bordcomputer, /Ding.
Ja,
super. Sah schon sehr cool aus.
Mit meinem Lieblingsnavi dazu.
Dann haben wir jetzt schon knapp über eine Stunde.
Also du könntest jetzt noch eine Sache reinquetschen, wenn du willst.
Ja, dann mache ich das noch ganz kurz. Und zwar machen wir die PlayStation-Sache.
Ja, das dachte ich mir nämlich.
Sony PlayStation ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber die wollen ja jetzt bald ab Juni, ich habe vergessen, welches genaue Datum, es gibt schon ein Datum, aber wollen sie ja das Tarifmodell umstellen. Sie wollen nämlich das PlayStation Plus, gibt es jetzt dann in 3 Stufen. PlayStation Plus ist jetzt momentan eigentlich nur so, dass du online spielen kannst, Cloud-Saves hast und monatliche freie Spiele kriegst dazu. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Dann gibt es eine zweite Stufe namens PlayStation Plus Extra. Da gibt es dann noch zusätzlich so eine Art, ja, Bibliothek an Spielen, die da inbegriffen sind. Das sind, sie nennen 400 PS4 und PS5 Spiele. Und dann gibt es noch PlayStation Plus Premium. Dort sollen dann noch grob 340 zusätzliche Spiele, und zwar aus der Classic-Ära, im Sinne von PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP. Die sind dann zum Installieren. Und gleichzeitig ist es mehr oder weniger dann diese Vermischung auch auf PlayStation Now, also dieser aktuelle bisherige Streaming-Dienst, kann man auch streamen, und vor allem PS3-Titel gibt es nur zum Streamen. Da ist ja die klassische Problematik, dass die Technik von der PlayStation 3 so anders ist, dass das mit dem Emulieren nicht so ganz so super klappt. Also ich sage es deshalb so nicht ganz so super, weil am PC gibt es schon einen Emulator, der das halbwegs ordentlich hinkriegt, aber ja, da...
Du brauchst halt ordentliche Hardware, damit das funktioniert. Das ist halt schwierig.
Und man könnte sagen, Sony wäre halt so am nächsten dran, ja, aber wenn die was offiziell rausbringen würden, dann muss das halt auch 100% funktionieren. Das ist halt nicht ganz so einfach. Und das...
Das mit dem Streaming ist super dafür eigentlich.
Theoretisch, ja. Ich meine, es ist halt
außer
nicht
du
so
wohnst
geil.
Am Land, aber...
Ja, aber es ist halt trotzdem, wenn das Streaming geht, also es ist halt auch immer so, naja, und ist halt dann immer noch die theoretisch Codierungs-, also Stream-Fragmente und so. Ja, es ist Unternehmen Latenz und so, ja, wie auch immer. Aber darum geht es eigentlich gar nicht in dem Ding, sondern es wird dann für Leute in diesem PlayStation Plus Premium-Stufe soll es auch oder möchte Sony von den Entwicklern, dass sie bei einem Preis von im Sony Store 4.000 Yen, das wären dann so 34 Euro, $34, dass es Spiele Demos anbieten sollen. Also sollen mindestens so 2 Stunden lauffähig sein, und die Entwickler müssen die innerhalb der ersten 3 Monate, wenn sie es reinstellen, anbieten, und es soll mindestens 12 Monate dann zur Verfügung stehen für die Spieler. Das ist dann jetzt halt relativ viel rumgegangen, und da ist jetzt so, einerseits ist so eine Demo-Version natürlich gut für die Spieler, weil man sich halt ein bisschen was vorher anschauen kann. Und das ist jetzt durchaus, sehe ich jetzt ein bisschen vergleichbar mit jetzt zum Beispiel bei Steam, gibt es ja auch so die Sache, du kaufst ein Spiel und hast dann 2 Spielstunden Zeit, es dir anzuschauen, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es nicht geht oder was auch immer, kannst du den Kauf rückgängig machen. Also zurückgeben und das Geld erstattet bekommen. Ohne Probleme eigentlich bei Steam, und auch Epic macht da keinen Stress. Es ist relativ etabliert inzwischen. So, jetzt ist halt jetzt die Frage, Sony ist es relativ wurscht, sagen sie mehr oder weniger, ob das speziell angepasste Trial-Versionen sind oder einfach nur halt das Spiel und das läuft halt 2 Stunden und dann ist aus. Es würde halt theoretisch dem Entwickler deutlich mehr Aufwand bereiten, gerade bei Spielen, die halt gerade die, ja, sagen wir mal 35 Euro rum oder 40, weil wenn das Spiel eh schon nicht so teuer ist, ist es eher so, dass vielleicht der Entwickler eh auch nicht, dass es halt einfach nicht so ein Riesending ist und wo das Budget nicht so groß ist. Ich meine, ich weiß nicht, so ein EA oder so wird da wahrscheinlich auch keinen Stress damit haben, eine Demo-Version mit anzubieten, wobei es ja eben selber schon in ihrem, wie nennt sich das, EA, also sie haben ja auch so ein Abo-Ding, und da haben sie auch 10-Stunden-Demos zum Beispiel vom neuen FIFA dabei, dann Trial-Version. Jetzt gibt es aber da ein Autor von einem Kotaku-Artikel dazu, der hat gemeint, der hat eine Quelle, die sagt, es würde diese Demo-Anpassung, also auf 2 Stunden so ein mehr oder weniger ein Counter, das würde beim Team von Sony geschehen. dann wäre das nämlich eine Sache, wo alle sagen können, ja, cool.
Jo, weil die haben dann keine mehr Arbeit damit, aber theoretisch eine größere Breitenwirkung und Sony selber könnte halt diese ganzen Demos anbieten. Es wäre mal wieder eine Win-Win-Situation für alle, außer dass es halt dann Sony bezahlen muss.
Genau. Ja, also theoretisch, wenn die halt da so ein System etablieren, wo die einfach sagen, okay, diese Lizenz, diese Demo-Lizenz läuft einfach nur 2 Stunden lang. Ist, glaube ich, auf systemweit ist es leichter zu etablieren, als wenn das jeder individuell einbaut. Es gibt auch Bedenken, weil zum Beispiel manche Entwickler sagen, diese allein schon die Rückgabemöglichkeit bei Steam hat zu Einbrüchen im Verkauf geführt. Könnte man jetzt sagen, ja, dann liegt es vielleicht daran, dass das Spiel nicht so gut ist? Was denn das? Naja.
Weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Man hat ja den Vorteil gegenüber zu früher, wo ja noch zum Beispiel Shareware-Versionen und so beliebt waren.
Ja, da war das ja normal im Endeffekt.
Ja, bloß da hast du keinerlei Statistik oder irgendwas drüber gehabt. Und jetzt hätte man die halt. Und wenn man dann wüsste, okay, das ist in der Demo voll cool, aber es kauft keiner, dann kann man sich auch mal fragen, warum. Also, ja. Oder umgekehrt. Okay, das haben jetzt viele in der Demo gespielt und dann irgendwie niemand mehr. Vielleicht war das Spiel nicht so gut. Man hat auch mehr Auswertungsmöglichkeit als früher dazu. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man sich auch automatisch an diesen 2 Stunden aufhängen müsste. Ich würde es eher sagen, es muss so und so viel Prozent vom Spiel sein. Und wenn es so und so viel, sagen wir, wenn es mindestens 10 oder 12 Stunden Spiel sind, dann sollen es 2 Stunden Spielzeit entsprechen. Fände ich irgendwie besser als die 2 Stunden.
Ja gut, aber bei Sony ist es ja eben so, dass das Spiel selber schon quasi 35€ plus haben muss. Also nicht ganz, aber
da fällt dann viel Indie-Kram raus, das ist schon klar. Und genau, viel von den ganz kleinen Spielen, die nur 6 bis 8 Stunden haben, fallen drauf. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich schon alle sind, die da rausfallen. Ich würde es mir ein bisschen differenzierter wünschen.
Ja, das ist, theoretisch würde ich sagen, ja, da kann man bestimmt als Entwickler mit Sony reden, aber ich glaube, Sony ist es dann ziemlich wurscht. Also, wo man jetzt zum Beispiel, wo man ganz klar ein Problem sieht, ist bei Steam, weil diese 2 Stunden für Rückgabe, die sind generell für alles.
Ja.
Und wenn dann ein Spiel ist, das, ich meine, es gab Berichte, die gesagt haben, hey, ich habe hier ein Spiel, das ist leider in 1,5 Stunden durchspielbar gewesen, weil es halt so ein wirkliches kleines Indie-Projekt ist. Und dann haben halt das wirklich massenhaft Leute zurückgegeben, nachdem sie es gespielt haben. Und da muss man halt dann schauen, dass diverse andere Mechanismen greifen, zum Beispiel, wie du sagst, so eine Art Prozent. Ich meine, das kann man ja zum Beispiel an den Achievements durch, kann man das ja auch koppeln, theoretisch.
Ja.
Das müsste man halt dann im Vorfeld aber auch genau kommunizieren, zum Beispiel im Sinne von, du kannst es nicht 2 Stunden, sondern nur eine verkürzte Möglichkeit, weil das Spiel so kurz ist.
Ja.
Das musst halt aufpassen. Du musst, weil auch gerade der Kunde braucht natürlich klare Vorgaben, wo er weiß, da, das sind meine Richtlinien, an die kann ich mich, auf die kann ich auch vertrauen.
Ja, ich meine, diese 2 Stunden Spielzeit sind ja ein guter Richtwert. Ich finde die auch ganz gut. Und ich denke auch, dass du recht hast, wenn man dieses koppelt mit diesem Mindestspielpreis, das ist ja schon mal um die ganz kleinen Studios, wo halt dann so, keine Ahnung, Ein-Mann-Studio, der halt irgendein Spiel, das er privat gemacht hat, verramscht. Das kommt dann da nicht in die Bredouille.
Verramscht klingt jetzt so negativ. Das.
Ja, aber das, also ganz ehrlich, wenn du ein neues Spiel, egal wie viel Spielstunden es hat, mit unter 2-3 Stunden da hast.
Ja,
und das.
Ja,
also,
gibt's halt auch so Walking Simulator, die jetzt vielleicht als das, was sie darstellen, wirklich Qualität haben, aber halt kurz sind.
Ja, also, wenn du halt diese 35-Euro-Grenze nimmst, sorry, aber jedes Spiel, das als neu unter 30€ kostet, ist ein Spiel, das als neues verramscht ist. Punkt. Und das sag ich als jemand, der viele Spiele wirklich kauft für, keine Ahnung, Euro oder 2, weil es der nächste Sale kommt bestimmt und so. die wollen das ja auch ein bisschen runternehmen mit den Sales, was ich sehr begrüßen würde, auch wenn ich schon viel davon profitiert habe. Aber ja.
Ja, mit Verramschen, da können wir vielleicht an anderer Stelle mal genauer drüber diskutieren.
Ja, man kann es nicht pauschal sagen. Man kann es nicht pauschal sagen, das ist schon richtig.
Aber gerade im Indie-Bereich sind halt 30 Euro so ein klassischer, zwischen 20, sagen wir mal 20 und 40 Euro ist so ein klassischer Indie-Preispunkt eigentlich.
Ja, wo du dich über einen Preis mitverkaufen musst, weil der Name auch, die Bekanntheit oft nicht zieht. Du hast ja den niedrigen Preis nicht, weil die nur so wenig verlangen wollen oder weil das Spiel so klein ist, sondern weil sie nicht mehr verlangen können, weil der Markt so ist. Da musst du jetzt mal ehrlich sein, oder?
Jetzt komme ich mal näher dem Verramschen, weil Verramschen klingt, hat jetzt für mich eher so geklungen, als wäre das halt schlecht.
Na.
Du meinst Verramschen im Sinne von sich unter Wert verkaufen.
Genau, sich unter Wert verkaufen.
Also okay,
Die verramschen das für einen Preis, wo es eigentlich mehr wert ist teilweise.
Okay, jetzt dann, da war ich dann auf dem falschen.
Es gibt auch bestimmt viel, das man nur für einen Euro kaufen kann, das auch den Euro nicht wert ist. Aber
ich meine, man muss sich bloß mal anschauen, wie viele Spiele täglich auf Steam rauskommen. Da ist auch wirklich absolute Grütze, sehr viel absolute Grütze dabei. Keine Frage.
Ja, das ergibt sich auch einfach schon, dass das Publishen auf Steam einfach ist.
Was ja auch einerseits wieder schön ist, weil dadurch so viele Leute so viele Chancen auch kriegen. Aber halt, ja.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Da haben wir das wieder mit Sichtbarkeit und so. Das hat er mit in den App-Stores auch so angefangen. Ich würde sagen, reicht für heute, oder?
Glaube jetzt, ja. Genau. Doch ein bisschen länger geworden. Aber dann würde ich sagen, Also vielen Dank fürs Hören. Schaut vorbei auf Twitter, Technikquatsch. Oh Gott, da muss ich auch mal wieder posten. Dann, wo ich öfter poste und auch wir alle, das ist unser Discord. Gebt uns gerne Bewertungen. Und dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns in Verstärkung wieder bei Folge, oder hören vor allem, hören vor Gott. Hören wir uns zu Folge 100 wieder. Ciao.
Tschüss.